Stell dir vor, du hättest ein Bedienpanel für deinen Kopf. Ein paar Regler, die bestimmen, ob du heute freiwillig ins Gym gehst, deine Ernährung wirklich durchziehst oder ob Netflix gewinnt. Diesen Regler, den gibt es und der heißt Metaprogramme. Mein heutiger Gast macht diese unsichtbaren Muster sichtbar und zeigt dir, wie du sie für dich nutzen kannst. Egal ob im Training, beim Essen, bei Gewohnheiten und sogar in Beziehungen und im Job. Er ist Co-Autor des Spiegel-Bestsellers mit dem Titel Der Persönlichkeitscode. Ehemaliger Leistungssportler, er kommt aus dem Ski-Slalom-Sport. Er ist auch ehemaliger Vorstand in einem MDAX-Unternehmen und hat unter anderem die deutsche Olympiamannschaft 2012 mental vorbereitet. Heute ist er einer der gefragtesten Trainer, wenn es darum geht, Denk- und Verhaltensmuster alltagsnah nutzbar zu machen. Das macht er bei Trainings vor Ort, in Büchern, Vorträgen und auch heute hier im Podcast. Versprochen, heute hörst du hier keine Esoterik, sondern es geht um griffige Werkzeuge, die du in deinem Alltag heute noch anwenden kannst. Und wenn du bis zum Ende dieser Folge dranbleibst, dann weißt du, welche Programme bei dir gerade laufen, wie du sie erkennen kannst und wie du sie so justierst, dass Dranbleiben einfacher wird. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Gespräch mit Ulrich Oldehaver. Dies ist Fitness mit Marc und du hörst Folge 550.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Sein ältester Freund heißt Tasiman. Marc Maslow.
Moin Ulrich.
Moin Marc, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Heute reden wir über Persönlichkeit und wie die Persönlichkeit dir dabei hilft, deine gesundheitlichen und Fitnessziele zu erreichen. Konkret, du hast ja ein Buch geschrieben, das ein Spiegel-Bestseller ist, Glückwunsch an der Stelle. Da geht's um, und der Begriff ist erstmal ungewöhnlich, um Metaprogramme. Was ist das eigentlich?
Metaprogramme sind unbewusste Denk- und Verhaltensstrukturen. Und das Interessante daran ist eben, dass wir selber dafür häufig wirklich blind sind, weil sie halt unbewusst sind. Eine schöne Anekdote, die ich in dem Zusammenhang immer gern erzähle, ist, dass mein Vater früher mal zu mir gesagt hat, du, der Tag, an dem ich so werd wie deine Großmutter, also seine Mutter, sag mir bitte Bescheid. Nur als ich gesagt habe, du Papa, ich soll dir Bescheid sagen, wenn du so bist wie Oma, jetzt, da hat er, ist er total ausgeflippt. Statt zu sagen, ja danke, dass du Bescheid sagst, hat er gesagt, ich bin überhaupt nicht wie deine Großmutter und. Und ich dachte, okay, für jeden ist es offensichtlich, aber für ihn nicht. Und das ist eben auch so ein Charakteristikum von Metaprogramm. Man kann sie super gut erkennen von außen, aber die Menschen selber erkennen sie häufig nicht. Aber sie beeinflussen halt so viele Dinge in unserem Leben.
Du bist ja auch Sportler, kommst aus dem Leistungssport. Insofern habe ich mit dir hier einen Experten für beides, also sowohl für die Fitness- und Gesundheitsthemen als auch für solche Persönlichkeitsthemen. Wir haben schon ein bisschen rausgehört, aber warum sind diese Metaprogramme gerade ein wichtiger und ich glaube häufig ein Schlüssel, der gar nicht so auf dem Schirm ist von Menschen, um im Fitnessbereich oder auch bei Gesundheitszielen dauerhaft dran zu bleiben?
Also keins ist an sich gut oder schlecht, aber es gibt so ein paar Programme, die machen uns, gerade wenn wir so neue Themen aufnehmen, also wenn jetzt jemand sozusagen sagt, okay, ich will unbedingt fitter werden oder sich ein neues Ziel setzt, dann kann es sein, dass bestimmte Facetten davon ihm besonders leicht fallen durch seine Metaprogramme, aber andere besonders schwer. Und wenn man die gar nicht kennt und sich damit gar nicht befasst hat, dann wundert man sich manchmal über sich selbst. Jetzt wollte ich ja eigentlich heute stand, was weiß ich, ein 10-Kilometer-Lauf oder ein Intervalltraining auf dem Plan. Warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Und daran verzweifeln ja manche auch, die dann, wenn sie merken, ich kann mich gar nicht an meine Trainingsroutinen halten, die dann irgendwie ganz aufgeben. Und das ist so schade, weil im Grunde bräuchten sie eigentlich nur ein paar, ich sag mal, Umleitung rund um ihre eigenen inneren Muster. Man kann die ändern, aber manchmal ist es leichter, sich Krücken zu bauen, wenn man weiß, welche Muster man hat, um einfach trotzdem erfolgreich dran zu bleiben.
Gibt es da bestimmte Muster, die dir besonders häufig bei Menschen begegnen, die sich solche Fitnessziele setzen?
Erstens, bei allen Menschen, die insgesamt Probleme zum Beispiel haben mit dem Gewicht oder das Gewicht zu halten, denen fehlt, was wir im Persönlichkeitscode weg von Motivation nennen. Jemand, der dauerhaft schlank ist, der ist weg von dick. Also der hat einfach eine Antwort auf die Frage, warum will ich auf keinen Fall zunehmen? Das heißt, wenn der den Gürtel ein Loch weitermachen müsste, das ist der Moment, wo er sagt, okay, jetzt muss ich mal 2 Wochen mehr machen und weniger essen. Und jemand, der das nicht hat, der kauft sich einfach einen größeren Gürtel, dann eine größere Hose und kann so das Gewicht nicht halten. Dann ist ein ganz häufiges Thema, ist dieses, was wir optional oder prozedural nennen. Das heißt, ist jemand, um es mal umgangssprachlich zu formulieren, ist jemand ein Regelverfolger oder ist jemand zwar interessiert an Regeln, aber hält sich nicht dran, also macht im Grunde, was er will. Das sind durchaus Leute, die optional sind, die stellen durchaus einen Trainingsplan auf oder nehmen einen von Experten wie dir, aber sie halten sich nicht dran. Und jemand, der halt prozedural ist, der arbeitet ihn super konsequent und strikt ab. Das hat manchmal auch negative Konsequenzen. Weißt du, wenn der Körper sagt, hey, heute musst du einen Ruhetag machen, aber er sagt, ja, okay, aber im Trainingsplan steht irgendwie Sprungkrafttraining, dann macht er Sprungkrafttraining. Das kann dann natürlich auch mal zu Verletzungen führen, die man hätte vermeiden können und solche Dinge.
Das heißt, in diesem Modell gibt es diese verschiedenen Programme in uns, die ganz individuell sind. Hast du ein Beispiel aus deiner Arbeit, wo, und das ist ja, glaube ich, die Kunst hier, die eigenen Muster zu erkennen, wo das Erkennen eines Musters dann einen Durchbruch gebracht hat?
Ja, also ganz häufig, weil diese Muster, die sind jeweils kontextspezifisch. Also du kannst zum Beispiel im Sport, im Fitnesstraining kannst du andere Muster haben als in deiner Beziehungsgestaltung oder im Beruf. Aber innerhalb des Kontexts sind sie meistens sehr stabil. Und das Erkennen der Muster oder das Beobachten von Athleten, Sportlern, egal jetzt auf, ich habe jetzt viel mit Spitzensportlern, also Olympioniken, Weltmeistern, Olympiasiegern und sowas zu tun gehabt im Coaching. Und du siehst am Verhalten relativ schnell, welches Metaprogramm steckt dahinter und kannst dich dann darauf einstellen. Also eine ganz, ganz lustige Anekdote. Einer der Athleten hat an 3 Olympiaden teilgenommen, auch recht erfolgreich, ist Weltmeister, Weltrekordhalter und sowas. Hatte aber immer das Thema, dass er nach dem Training, ich sag mal, nicht mit dem Fokus die Gymnastik gemacht hat. Und es gibt ein Metaprogramm, das nennt sich Gegenbeispielsortierer. Und die Trainerin, wirklich eine sehr, sehr gute, erfolgreiche Trainerin, hat immer gesagt, hier, Ulrich, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil Tom geht einfach, weißt du, der trainiert wie ein Verrückter, weil er diesen Wettkampf und diese Herausforderung und dieses schneller und besser sein als die anderen liebt. Aber Gymnastik scheint ihm irgendwie, geht ihm total ab und dann fummelt er nur am Handy oder macht gar nicht richtig mit. Und so, was soll ich tun? Und da habe ich gesagt, lass mich mal die Ansage machen, wenn das eigentliche Training fertig ist. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute, ihr wisst, was ansteht. Alle in den Fitnessraum, außer Tom, der macht das ja sowieso nicht. So, und in Toms unbewusster, komischer Gedankenwelt ist aber so, er muss zwanghaft das Gegenteil machen von dem, was gesagt wird. So dass er der Erste im Gymnastikraum war und da irgendwie ohne Handy einfach 90 Minuten seine Gymnastik durchgezogen hat. Und jetzt habe ich nicht sein Programm geändert, weißt du, das ist, was ich vorhin meinte, sondern ich habe einfach einen Workaround genommen und gesagt, ja, so kommt er trotzdem dazu zu tun, was er muss.
Gibt es solche Fälle dann auch, dass jemand einen Trainingsplan bekommt, zum Beispiel von seinem Trainer und dann innerlich, weil das ist ja im Prinzip das, was, glaube ich, bei ihm passiert ist, innerlich gegen diese Ansage rebelliert, oh, das muss ich jetzt machen, da habe ich aber keine Lust drauf.
Klar, also das ist das typische Muster für den sogenannten Gegenbeispielsortierer. Also Umkehr wäre ein Gleichbeispielsortierer, der egal wie idiotisch die Ansage ist, der immer macht, was ihm gesagt wird. Die zweite Möglichkeit, den Trainingsplan nicht umzusetzen, wäre eben, wie gesagt, dieses Programm optional prozedural, weil der Optionale liebt es, Regeln zu brechen. Die erste Frage, wenn du dem eine Aufgabe stellst, ist die erste Frage, ja, warum? Und dahinter steht im Grunde, warum so und nicht anders oder irgendetwas anderes. Also warum das und nicht was anderes. Und der Prozedurale, der hat immer im Kopf, wie. Wenn du dem Trainingsplan machst und da sagst, ja, da steht nur drin, 10 Kilometer laufen heute, aber nicht wie schnell, also GA1, GA2, dann sagt er, ja, was soll ich mit dem Trainingsplan anfangen? Kann man sagen, wenn man selber ein bisschen prozedural ist, eher nicht zu Unrecht. Nur diese Unterschiede können halt sehr extrem sein. Und bei einem Optionalen, wie gesagt, da ist die Chance, dass er sich nicht an den Plan hält, wenn er sehr optional ist, geht gegen 100%. Und auch dafür gibt es natürlich Tricks, wie man sozusagen auch den Optionalen dazu bekommt oder wie er sich selber dazu bekommt, wenn er keinen Trainer hat, sich an die Vorgaben zu halten.
Ach, das ist spannend. Wir gehen da auch im Gespräch noch tiefer drauf ein. Wir sprechen gleich später noch über verschiedene Metaprogramme, die so typisch sind für unsere Themen hier und was du tun kannst, um erstmal rauszufinden, wie du so tickst und was du tun kannst, um so mit dir zu kommunizieren, dass du deine Ziele noch besser erreichen kannst. Wir haben schon gesagt, Metaprogramme sind so eine Art vielleicht Programmierung des Gehirns, etwas, was in uns steckt und was unser Verhalten meistens unbewusst beeinflusst, was uns nach vorne treiben kann zu unseren Zielen, was uns aber eben auch, wie wir eben an den Beispielen schon gesehen haben, aufhalten kann, sodass wir uns da selbst im Weg stehen oder auch in der Kommunikation mit anderen, für alle, die jetzt vielleicht Trainer sind oder Arzt oder Therapeut. Auch da sind das ja wichtige Kommunikationstools. Die Frage ist jetzt vielleicht nochmal zu dem Begriff Metaprogramme. Es ist ja ein Modell und wir sprechen auch gleich nochmal drüber. In diesem Modell, ist das in Stein gemeißelt? Verändern sich Metaprogramme? Oder kann ich selbst auch an mir arbeiten und sagen, okay, ich bin, ich sage jetzt mal prozedural, ich würde aber gern optional sein, kann ich da was dran ändern?
Ja, Metaprogramme sind auf jeden Fall veränderbar. Ich meine, die Tatsache, dass wir selbst in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Metaprogramme haben können zumindest, zeigt ja schon, dass das keine Grundpersönlichkeitsstruktur ist, sondern dass wir irgendwie gelernt und über Wiederholung natürlich verfestigt haben. Wenn ich das mache, dann scheint es für mich zu funktionieren irgendwie. Und wie gesagt, je öfter wir das machen, desto blinder werden wir für die Stellen, wo es eben gar nicht passt und gar nicht funktioniert. Aber da Metaprogramme ja das Denken, Fühlen und Handeln in einem bestimmten Kontext bestimmen, würde ja das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung keinen Sinn machen, wenn ich nicht in der Lage wäre, mein Denken, Fühlen und Handeln in bestimmten Kontexten zu verändern. Weil dann bräuchte ich keine Bücher lesen, keine Seminare machen. Also natürlich sind wir Gott sei Dank lernfähig. Nur wie immer das so ist beim Lernen, gerade wenn du ein Muster hast, wieder deiner Natur. Ich meine, weißt du, mach so was Simples wie setz dich mal in Schneidersitz. Und jeder, der das macht, wird merken, er hat ein bestimmtes Bein oben und ein anderes Bein unten. Und wenn ich dann sage, ja, mach's mal andersrum, ist nicht so, dass wir es nicht können. Aber wenn wir es das erste Mal machen und das zweite Mal und das dritte Mal, fühlt sich's irgendwie komisch an. Wenn wir es dann ein paar Mal machen, dann irgendwann werden wir sozusagen beidfüßig mehr oder weniger. Aber am Anfang kostet es zusätzliche Kraft und Energie, über sein bisheriges Muster rauszuwachsen.
Das fängt ja erstmal damit an, ja, die bisherigen Muster zu erkennen. Bevor wir auf die verschiedenen Metaprogramme eingehen, können wir vielleicht schon mal so ein bisschen so eine Art Mini-Selbsttest jetzt machen. Wie kann denn jetzt jemand, der zuhört, wenn du jetzt zuhörst und vielleicht schon bestimmte Impulse hast beim Zuhören, bei allem, was wir jetzt bisher schon gesprochen haben, erste Hinweise auf unser eigenes Muster bekommen? Ich musste eben laut nicken innerlich, als du gesagt hast, dass zum Beispiel das Beispiel mit dem optional-prozedural, als du sagtest, ja, diejenigen, die erstmal wissen wollen, warum, da habe ich innerlich meine Hand gehoben und gesagt, ja, genau das bin ich. Also ich habe auch häufig Diskussionen mit Freunden oder mit meiner Frau, wenn sie sagt, hey, kannst du das mal machen? Dann will ich immer erstmal wissen, warum. Ansonsten bin ich nicht motiviert, wenn ich den Sinn dahinter nicht sehe. Das wäre also möglicherweise ein Indiz auf optionale, das Metaprogramm.
Ja, in dem Kontext dann auf jeden Fall. Ein ganz sicheres Indiz für optional oder prozedural ist auch, fühlst du dich irgendwie lost, wenn du keinen detaillierten Trainingsplan zum Beispiel hast? Das würde bedeuten, dass du eher prozedural bist. Wenn ich sage, wenn du einen schönen Trainingsplan hast, machst du dann trotzdem was anderes? Das wäre ein typischer Hinweis auf optional.
Also ich muss jetzt selbst bei mir sagen, ich halte mich, früher habe ich mir selbst einen Plan gemacht, inzwischen habe ich auch einen Trainer seit einigen Jahren. Ich halte mich an diesen Plan.
Wenn du verstehst, warum?
Ja, wenn ich verstehe, warum. Woran ich mich häufig oder fast nie halte, ist, ich plane mein Training in meinen Tagesablauf ein und entscheide mich dann im Verlauf des Tages ganz häufig um, wie ich meinen Tag strukturiere. Also ich mache mir einen Plan und halte mich so gut wie nie dran, weil ich dann spontan sehe, ich mache jetzt erstmal was anderes. Trotzdem am Ende des Tages kommen dann die Fäden in der Regel doch wieder zusammen. Das habe ich hier auch schon häufiger gesagt. Ich schaffe nicht immer mein Training zu 100%. Habe auch nicht den Anspruch daran, lieber etwas machen als alles perfekt machen. Trotzdem klappt das für mich ganz gut. Und ich kenne Menschen, also auch in meinem direkten Umfeld und in meiner Familie, die sich einen Plan machen und den wirklich so durchziehen. Auch was die Uhrzeiten angeht, was den Tagesablauf angeht.
Ja, und da sieht man leicht, also das, was du schilderst, ist ganz klar optional, nicht way off the limit, aber ganz klar optional. Und jetzt kommen ein paar andere Metaprogramme. Du bist external zu deinem Trainer, also die Referenz für was ist heute gut zu tun, generell, legst du ein Stück weit in dem Vertrauen, dass er das gut und richtig macht, in die Hände deines Trainers. Was gut ist, das Gegenteil wäre, jemand ist internal, das heißt, der Trainer sagt, hey, mach mal das und das, und ein Athlet denkt, ein Sportler denkt, ja gut, aber ich glaube, ich weiß besser, was für mich gut und richtig ist. Das ergibt halt wenig Sinn, sich dann einen Trainer zu nehmen. Das Zweite, was du hast halt eine starke Motivation. Also das speist sich aus hinzu und von weg. Also du weißt, was du willst und du weißt auch, warum du damit nicht scheitern willst. Also warum du nicht zum Beispiel gar nichts machen willst an dem Tag. Und das bringt dich dazu, auch wenn es nicht zu der Uhrzeit ist, es trotzdem zu machen. Und das meine ich eben auch mit Krücken bauen, oder Krücken klingt so negativ, also seine Struktur haben, mit der man trotzdem erfolgreich ist, heißt nicht, dass alle die exakt gleichen Metaprogramme brauchen, um nachher zu einem guten Ergebnis zu kommen. Nur wenn alles nicht funktioniert, weißt du, wenn du selber weißt, was für dich am besten ist, das aber nicht machst, weil du zu dir selbst Gegenbeispielsortierer bist, super optional, das heißt, du schreibst dir zwar einen Trainingsplan selbst, weil du es ja am besten kannst, dich aber nicht dran hältst, dann keine Hinzu- und von weg Motivation hast, das heißt, irgendwann im Laufe des Tages, wenn das Training ansteht und schon dreimal verschoben wurde, sagst, ja okay, wie soll ich überhaupt machen, weißt du, und dann was völlig anderes machst, dann funktioniert es natürlich irgendwann nicht mehr. Und wir wissen beide, dass es da draußen leider genug Menschen gibt, die fitter werden wollen, aber es nicht werden, weil ihre Struktur gar keinen Anker hat, mit dem sie am Ende das erreichen oder umsetzen, erstmal, um das zu erreichen, was sie wollen.
Das ist ein gutes Stichwort, um jetzt auch noch mal ein bisschen in diese Begriffe reinzugehen, finde ich. Wir haben sie ja schon verwendet. Wir haben über optionale und prozedurale Metaprogramme gesprochen. Wir haben auch über Gegenbeispielsortieren und Gleichbeispielsortieren gesprochen. Wir haben über von weg und hinzu Motivationen gesprochen. Stichwort Gürtelschnalle, ja, für alle, die abnehmen wollen. Was hältst du davon, wenn wir diese Begriffe noch mal ein bisschen klarer, vielleicht fangen wir an mit optional und prozedural. Was heißt das denn jetzt konkret? Wir haben schon Beispiele besprochen, aber warum optional, warum prozedural und was konkret heißt das?
Ja, jemand, der in einem Kontext optional ist, der sortiert im Grunde sein Denken, Fühlen und Handeln nach Option. Deswegen auch diese Frage, warum? Weil bei dem ist immer ja, warum so und nicht anders? Warum das und nicht etwas anderes? Alles geht in Möglichkeiten, in Option. Das ganze Denken ist voll sozusagen von verschiedenen Optionen in dem jeweiligen Moment. Jemand, der prozedural ist, der glaubt, dass es einen vernünftigen Weg gibt. Der glaubt an Regeln und Strukturen und sie geben ihm auch Orientierung und Halt und sogar Motivation. Also der ist auch motivierter, wenn er einen Trainingsplan hat. Wenn der Prozedurale keinen Plan hätte, der würde morgens aufwachen und er wüsste, es wäre gut, irgendwie Sport zu machen, aber es gibt keine Struktur. Also nicht was und nicht wie und nicht wann. Dann macht er es halt nicht richtig. Während der Optionale wacht morgens auf und sagt, okay, was will ich jetzt machen? Und das kann alles sein, von Frühstücken oder nochmal umdrehen oder laufen gehen, wie eigentlich auf dem Plan steht, oder. Aber er möchte sich nicht einengen lassen in seinen Möglichkeiten. Das kennzeichnet diese beiden Programme in der Unterschiedlichkeit auch.
Interessant. Das heißt, die Prozeduralen, hatten wir auch schon gesagt, die kommen viel besser mit klaren Trainingsplänen zurecht. Ich behaupte mal, für die ist dann Zielerreichung auch im gewissen Sinne einfacher. Zumindest scheint es so. Die Frage ist ja, wenn du jetzt zuhörst und vielleicht feststellst, ich finde mich da ganz gut wieder in dieser optionalen Beschreibung. Wie können optionale Menschen denn trotzdem dranbleiben und die Trainingsziele umsetzen?
Ja, also es gibt einen super guten Trick. Die Metaprogramme sind unterschiedlich in bestimmten Kontexten. Und es gibt eine Zeit am Tag, da sind wir alle tendenziell eher prozedural. Das ist zum Beispiel morgens, wenn du aufstehst, richtig? Das ist eine ziemliche Routine. Ich sag mal, keine Ahnung, um wie viel Uhr die bei dir beginnt und wann die endet, aber die hat, da gehört sowas wie Aufstehen und Zähne putzen und heutzutage für einige vielleicht, keine Ahnung, eine Wim Hof Atmung oder ein Cold Shower Experience oder irgendwas dazu. Wenn du da trainierst, dir vornimmst, das als Teil der Phase deines Lebens zu machen, wo du sowieso prozedural bist, dann wird es dir unendlich viel leichter fallen, dran zu bleiben. Und es gibt eine Phase, da sind wir alle überwiegend optional. Das ist, wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen. Weil dann ist dieses, okay, ich habe mein Werk getan, ich habe die Hauptbelastung meines Tages abgearbeitet, jetzt kann ich machen, was ich will. Sich vorzunehmen, dann zu trainieren, macht für jemand, der sowieso eine optionalere Tendenz hat, das Leben doppelt schwer, weil der wird an der Stelle, ich nenne das sequentielle Inkongruenz. Die Leute fragen sich am 31. Dezember, wie will ich Ende nächsten Jahres aussehen? Und dann sagen sie, okay, keine Ahnung, 75 Kilo bei 8% Körperfett. Am 4. Januar fragen Sie sich nach der Arbeit nicht, wie will ich am Jahresende aussehen, sondern da fragen Sie sich, habe ich jetzt echt Bock zum Sport zu gehen? Und die Antwort lautet nein. Aber das war nicht die Frage, weißt du, sondern die Frage war, wie will ich am Jahresende aussehen? Und das ist sozusagen der zweite Trick, dass ich erstens, wenn ich merke, wenn ich mich hier wiedererkannt habe als optional, legt die Trainingszeit tendenziell in den Teil deiner Morgenroutine. Stell den Wecker ein bisschen früher. Und fang gleich damit an. Am liebsten noch vorm Zähneputzen als Teil sozusagen des, das ist mein Tagesbeginn. Zweiter Tipp, hab klarer, warum du überhaupt trainieren willst. Und schau dir das an, bevor du überlegst, okay, was könnte ich jetzt alles machen? Weil das führt dich wieder zurück zu, was will ich eigentlich erreichen? Und dann ist scheißegal, was du alles machen könntest, dann machst du das, was deinem Ziel entspricht.
Das ist ein guter Punkt. Ich musste auch gerade noch mal reflektieren, als ich noch angestellt war, da bin ich häufig auf dem Weg nach Hause, habe ich den Sport noch gemacht. Dann abends, zwar im Feierabend, aber ich war in der Prozedur drin. Weg vom Büro nach Hause, ist ja immer gleich. Also vielleicht bin ich mal eine andere Strecke gefahren, aber da ist es mir leicht gefallen. Wenn ich erstmal zu Hause war, unendlich schwer.
Klassiker. Sehr guter Tipp. Weg nach Hause ist auch so ein, ist eben das andere Ende des Tages, wo wir auch noch prozedural sind. Wenn die Leute erstmal zu Hause sind, gegessen haben, auf dem Sofa sitzen, dann prozedural zu bleiben, ist halt für viele extrem schwer.
Meine Erfahrung zeigt, dass die Ernährung vielen Menschen etwas schwerer fällt, das umzusetzen, vielleicht auch, weil es da mehr Variablen gibt, die da reinspielen. Wollen wir da sonst auch nochmal drauf eingehen? Gibt es da noch Beispiele, wie die bestimmten Metaprogramme da vorgehen sollten, wenn jetzt du zuhörst und sagst, ja, meine Ernährung ist noch optimierungsfähig und ich möchte da gern was dran ändern, ich tue mich aber bisher schwer damit.
Ja, da würde ich nicht so sehr auf optional oder prozedural, weil ich da total bei dir bin, Marc. Das hängt nicht in erster Linie ab von, habe ich einen guten Plan. Da sind viele in der Tat optionaler, was auch total okay ist, weil es mehr Optionalität zulässt. Da ist nur entscheidend, dass du wirklich, wie Simon Sinek so schön sagt, frag immer erst nach dem Warum. Das Warum kriegt letztendlich die Richtung der Motivation raus. Wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, es wäre gut, meine Ernährung umzustellen, dann ist die Frage, was ist das Ziel und warum willst du es erreichen? Das heißt, die Zielformulierung ist das eine. Das heißt, deine Werte oder Kriterien sind natürlich wichtige Treiber. Aber die Frage, warum willst du dieses Ziel erreichen? Und da gibt es immer dieses, naja, diese ganze Weg von Motivation. Ich will ja nicht dick sein. Ich will ja nicht zu viel Kilo mit mir rumschleppen. Ich will ja nicht meine Gelenke unnötig belasten und, und. Das wäre ein typischer, also immer wenn du in deiner Antwort, warum ist das wichtig für dich, wenn da eine Verneinung drin ist, da hast du eine Weg von Motivation, weg von irgendeinem Problem. Wenn das ist, ja, ich möchte mehr Leichtigkeit in meinem Leben, ich möchte schlanker sein, ich möchte einen besseren Körperfettanteil haben und. Das nennen wir hin zu Leichtigkeit, hin zu wenig Körperfett und. Es zeigt sich in der Praxis, dass eine gewisse Relation von hin zu und weg von die stabilste und verlässlichste Motivation ist. Und gerade im Thema Ernährung ist es einfach so, 100 von 100 Leuten, die ihre Ernährungsidee oder ihr auch Körperregulation über Ernährung nicht konsequent umsetzen, denen fehlt die Weg von Motivation. Denen fehlt, warum darf ich auf keinen Fall scheitern? Was sind die Probleme, und zwar auch erlebt, gefühlt? Die Menschen wie du und die meisten deiner Hörer und Hörerinnen, die fit und schlank sind und bleiben, die wissen, warum sie bestimmte Dinge nicht essen. Warum sie bestimmte Dinge nicht machen. Und Menschen, die sagen, ja, das hätte ich auch gern, die dürfen mehr überlegen, welches Problem kriege ich, wenn ich mich nicht zwar optional, also flexibel in dem, was ich esse, aber in bestimmten Mustern, in bestimmten Schemata, bestimmte Sachen weg, in bestimmten Mengen und sowas. Und woran mache ich fest, wenn ich auf Abwägen bin? Und das will ich auf keinen Fall, weil, und jetzt kommen die ganzen Begründungen, und danach darf ich eine Zeit lang mal absolut absichtlich und fokussiert suchen, warum darf ich nicht scheitern in dem Thema Ernährung? Wenn die Leute sagen, naja, so wichtig ist es auch nicht. Ja, dann hast du schon das Problem, was du mit dem Silbertablett serviert.
Ich bin dir so dankbar, dass du es ansprichst. Wir reden ja häufig über Ziele. Und das ist ja klassisch hinzu. Ich will ein Ziel erreichen. Worüber wir seltener reden, ist, was will ich denn vermeiden? Du hast es eben gesagt, ja, dass du bleibst schlank. Ja, tue ich auch. In Schwankungen. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Monaten wieder so einen Moment, wo alle von außen mir gesagt hätten, nee, Marc, du bist doch schlank. Warum willst du jetzt gerade was an deiner Ernährung ändern? Ich habe aber eine relativ enge Range, sag ich mal, was meinen Körperfettanteil angeht. Und wenn der oben anstößt, weil ich sag mal, wenn man es messen würde, vielleicht 14, 15 oder auch 16%, dann sage ich so, jetzt gucke ich nochmal auf meine Ernährung und optimiere ein bisschen was, damit ich wieder ein bisschen runterkomme. Das gibt es wahrscheinlich bei anderen nicht. Die kriegen das dann nicht so mit und kommen dann auch nicht ins Handeln. Gleichzeitig, und da musste ich übrigens auch nochmal dran denken, da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, Ulrich. Ich nutze so ein Tool, habe ich hier an meinem Handgelenk, das ist ein Tracker, nennt sich Whoop, und der misst bestimmte Körperwerte. Morgens gibt er mir über eine Ampellogik eine Einschätzung, wie gut bist du heute regeneriert, wie stark kannst du dich belasten. Das sagt mir auf der einen Seite natürlich auch mein Körpergefühl und hier habe ich Messwerte. Und ich habe zum Beispiel heute hier einen grünen Wert, 76% steht da. Da weiß ich, heute könnte ich Gas geben, was das Training angeht. An anderen Tagen, wenn ich wenig schlafe oder viel Stress habe oder mich am Vortag viel belastet habe, habe ich vielleicht einen roten Wert. Und dieser rote Wert ist ja für mich auch ein Signal, das ist nicht so gut, da darfst du was ändern. Das wäre vielleicht so eine Von-Weg-Motivation. Und mich hat Whoop dazu gebracht, komplett auf Alkohol zu verzichten. Ich mag gerne guten Wein, habe das auch eine Zeit lang regelmäßig genossen und über diese Messwerte festgestellt, boah, das hat ja schon ganz schön eine Auswirkung auf meine Regenerationsfähigkeit. Das ist so, dass ich jetzt für mich beschlossen habe, das ist es mir nicht wert. Der rote Wert am nächsten Tag und alles, was das auf mein Training und all die Dinge, die mir dann in dem Fall wichtiger sind, an Auswirkungen hat, hat mich dazu geführt zu sagen, nö, so wichtig ist mir der Alkohol nicht, den lasse ich jetzt ganz weg. Das wäre ja wahrscheinlich eine Weg-von-Motivation oder beides?
Ja, ich glaube, dass du beides bringt, weil du freust dich ja auch über gute Bewertungen. Und da ist auf jeden Fall, und das ist das entscheidendere Element bei körperlicher Gesundheit und Fitness, ist auch eine verlässliche Weg-von-Motivation. Whoop funktioniert mit dem, was du beschreibst, eben auch nur so gut für Leute, die die Weg-von-Motivation haben. Was ich erlebe, ist in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und selbst unter Athleten, die dann sagen, ja, nee, das nervt mich, dass der immer sagt, ja, ich bin nicht gut drauf. Und dann sage ich, ja, weißt du, wenn du Marc fragst, dann sagt er, ja, mich würde das auch nerven, deshalb stelle ich mein Verhalten um. Aber das wollen sie nicht, also nehmen sie den Whoop ab. Und das ist natürlich, und das ist der Unterschied, weißt du, das ist das gleiche Ding wie eingangs mit dem Gürtel und der Hose. Wer diese von weg Motivation nicht haben will, weißt du, sich gar nicht davon irgendwie treiben lassen möchte, der legt das Ding einfach nicht mehr an, weil er die roten Zahlen nicht sehen will. Ich kenne genau, was du meinst. Mich motiviert das auch sehr. Dieses Konzept gibt's schon bei Babys. Weißt du, wenn die auf den Daumen nuckeln und damit so ein bisschen die Gefahr, das ist alles gut, liebe Hörerinnen und Hörer, nur ist, wenn man das zu lange und zu viel macht, könnte es vielleicht ein bisschen den Kiefer irgendwie hier die Zahnreihen und so verstellen. Deswegen empfehlen die Zahnärzte früher oder später oder die Kieferorthopäden, das nicht zu intensiv zu machen. Jetzt erklär das mal einem 3-, 4-, 5-Jährigen. Aber was die machen ist, die sagen, weißt du, mach dir ein Monatsblatt, jeden Tag eintragen und jeden Tag, wo du es nicht machst, darfst du ein Smiley reinmachen. Die Tage, wo du es so ein bisschen machst, machst du so einen neutralen Smiley rein. Und die Tage, wo du zu viel am Daumen nuckelst, machst du halt einen traurigen Smiley rein. Und die Kinder, die es wirklich damit schnell loswerden, sind die, die eine große Von-Weg-Motivation haben, weil die wollen kein traurigen Smiley da reintragen.
Was machen denn jetzt dann Menschen, die zum Beispiel Außenposition hinzu motiviert sind und sagen, das nervt mich dermaßen, funktioniert bei mir nicht?
Ja, man muss dazu auch sagen, Hinzumotivierte haben ja den Vorteil, dass sie, wenn sie ins Handeln kommen, durchaus sich auch große Ziele setzen und die auch hartnäckig verfolgen. Also wenn man jetzt mal an schulische Leistungen denken würde, nicht, dann macht jemand, der nur von weg motiviert ist, der schafft gerade so sein Abi. Der wird aber niemals 1-0 oder 1-2 oder irgendwas kriegen. Das machen eher die Hinzumotivierten. Nicht? Nur für eine Klausur lernen, das ist beim von weg Motivierten eben, er sagt, Donnerstag ist Klausur, heute ist Mittwoch, aber es ist ja erst nachmittags. Weißt du, da habe ich ja noch ein paar Stunden bis morgen früh. Und der Hinzumotivierte, der fängt halt normalerweise rechtzeitig an. Das Problem ist, dass manchmal die Hinzumotivation nicht reicht, um wirklich loszumachen, weißt du, weil der Status quo schon so schön ist. Die liegen dann morgens im Bett und träumen von ihrem Sixpack und schlafen nochmal ein, weißt du, snoosen den Wecker, damit sie besser von ihrem Sixpack träumen können. Aber der Hinzumotivierte sagt, okay, ich darf jetzt auf keinen Fall liegen bleiben, weil sonst kriege ich mein Sixpack nicht hin. Das ist jetzt alles ein bisschen, weißt du, platt am Beispiel. Wenn du merkst, ich bin einfach nur und nur und nur hinzumotiviert, dann darfst du dir assoziierter, also gefühlter vorstellen, was es bedeutet, wenn du deine Ziele gar nicht erreichst. Und diese negative Konsequenz, die darfst du so sehr fühlen, dass du sagst, warum darf das auf keinen Fall passieren? Warum darf ich nicht? Und dann darf man nicht sagen, ja, es ist einmal rot, ist ja scheißegal, weil so kann ich ja morgen wieder Alkohol trinken, sondern da darf ich sagen, warum darf ich auf keinen Fall einreißen lassen, dass da immer diese roten Tage erscheinen? Was sind die negativen Konsequenzen, die ich auf jeden Fall vermeiden will? Und jeder findet die, auch ein Hinzumotivierter. Man darf sich nur darauf einlassen, zu seinem eigenen Wohl, um sich klarzumachen, dass man die Ziele leichter erreicht, weil man Motivation generiert, die man früher nicht gehabt hätte. Einfach dadurch, dass man sich auch klar macht, was sind eigentlich die Kosten fürs Nicht-Handeln, fürs Nicht-Ändern.
Aber es gibt ja Menschen, die ihr Verhalten nur dann ändern, wenn der Arzt zu ihnen sagt, so, wenn du jetzt nichts änderst, dann bist du in einem Jahr tot. Ja, also ich übertreibe jetzt mal, aber das wäre eine klassische, sehr harte Weg-von-Motivation. Das würde dann reichen, was zu ändern. Oder wenn jemand Schmerzen hat zum Beispiel, dann fängt er an, zum Beispiel Rückenschmerzen, macht er Krafttraining. Und sobald die Schmerzen weg sind, lässt das wieder nach mit der Regelmäßigkeit. Die würden, Frage an dich, wahrscheinlich davon profitieren, wenn sie auch ein bisschen noch das Hinzu mit drin haben.
Genau, weil das ist das Problem bei weg von. Sobald das Problem gelöst ist, hast du sehr schön beschrieben, ist die Motivation auch ein Stück weit weg. Und da kommt eben dieses Hinzumotivierte zu sagen, ja, ich will ja nicht nur keine Rückenschmerzen, sondern ich will im Grunde langfristig alles machen können. Und dafür ist es nötig, keine Ahnung, die Rumpfstabilität, die Kraft und auch die Flexibilität, also Gymnastik und sowas, einfach regelmäßig aufzubauen. Wenn du eine Struktur haben willst für unfassbaren Erfolg, dann findest du sie bei Leuten mit einer Zwangsstörung. Deren Struktur, also das ist jetzt keine Empfehlung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ne, sondern das ist nur, wenn du zeitlich begrenzt eine Zwangsstörung zum Erreichen deines Ziels entwickelst, dann fällt es dir halt super leicht, weil jemand, der eine Zwangsstörung hat, was weiß ich, ein Waschzwang oder, der beschwert sich ja nicht übers Händewaschen, sondern dem fehlt es auch nicht an Motivation, sondern der muss das Gefühl dauernd machen. Und die Struktur ist, du hast ein großes, schönes Ziel und wenn du dir vorstellst, das zu erreichen, dann zieht es dich auch richtig dahin und gleichzeitig holst du die von weg Motivation immer so ran, egal wo du schon bist, dass du sagst, ja, okay, so kann es auf keinen Fall bleiben. Stillstand ist Rückschritt. Weißt du, wenn wir jetzt nicht weiter wachsen, dann holt uns die ganze Konkurrenz ein. Und das kannst du natürlich in jedem Bereich deines Lebens, dass du sagst, ja, okay, aber wenn ich jetzt nicht noch ein Kilo abnehme, wenn ich jetzt nicht noch ein Kilo mehr laufe, wenn ich jetzt nicht noch ein halbes Prozent Körperfett weniger habe, dann lose ich total, dann werde ich mein Ziel niemals erreichen. Und wenn du das immer, egal wo du hinkommst, immer machst, also immer sagst, ja, der Status quo ist auf keinen Fall gut genug, so kann ich auf keinen Fall bleiben, weil dann scheitere ich, dann wirst du super erfolgreich, nicht super glücklich. Das nicht, sage ich mit aller Vorsicht gleich dazu. Nur da in diesem Pendel von hinzu und von weg, da liegt das Geheimnis von außergewöhnlichen Leistungen.
Das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Wie bekomme ich denn da den Mittelweg hin? Also ich glaube, die Zwangsstörung ist für niemanden von uns erstrebenswert und das sehen wir an allen Lebensbereichen. Wir sehen es im Sport, wir sehen es in der Ernährung. Ich kann mir damit gut tun, mich gesund zu ernähren oder ich kann es, sag ich mal, überspannen und mir damit selbst schaden und mir nicht mehr gut tun. Genauso mit Training, mit Sport. Wo jetzt genau die Grenze liegt, sei mal dahingestellt. Das muss wahrscheinlich jeder auch für sich selbst entscheiden. Wie bekomme ich das hin? Was würdest du dazu sagen?
Ja, das ist ehrlich gesagt ein bisschen abseits von Metaprogramm. Das ist ein gutes Selbstgefühl zu erhalten, also auch auf eine gesunde Homöostase zu achten. Also diesen Wunsch jedes Organismus in einem gesunden Gleichgewicht zu bleiben. Und da besteht halt die Gefahr, wenn jemand da erstmal rausgefallen ist, zum Beispiel bei Essstörung in eine von beiden Richtungen, das ist völlig egal, dann ist das Hauptproblem, dass ich richtig fühlt sich falsch an und falsch fühlt sich richtig an. Und da hilft einfach auch eine verlässliche, stabiles Wertegerüst im Außen. Und da ist es auch super hilfreich, zum Beispiel zu einem Trainer, einem anderen Menschen, der gut in seinem Gebiet ist und objektiv sich unterstützt, als Referenzwert zu haben, weil da gibt's eben auch gerade bei Essstörungen in der Forschung, weißt du, da haben sie Menschen Avatare einstellen lassen, also so wie wir das mit Memojis oder sowas auf dem Handy auch machen. Und die meisten, also eigentlich alle Menschen ohne Essstörung, stellen einen Avatar ein, der ihnen ziemlich ähnlich aussieht. Aber die mit Essstörung, also die, die zu viel essen, die stellen einen Avatar ein, der viel dünner ist, als sie eigentlich aussehen. Und die Magersüchtigen stellen einen Avatar ein, der viel dicker ist, als sie eigentlich aussehen. Das heißt, da ist diese Selbstwahrnehmung komplett durcheinander gegangen. Und dem trägt man am besten Vorsorge, indem man objektive Maßstäbe und Regeln, die es ja schon gibt für was ist im Groben gut und richtig und normal, und möglicherweise auch eine dritte Referenzperson mit einbezieht und wirklich dann eher seine von weg Motivation nutzt, um zu sagen, ich will aus diesem Raster weder nach oben noch nach unten auf keinen Fall rausfallen. Das ist ein Schritt zurückzutreten und wirklich sich selbst auch mal wieder zu spüren und zu sagen, hey, macht das so noch Sinn?
Ich glaube, zu dem Thema könnten wir einen eigenen Podcast machen, da nochmal reingehen. Du hast schon gesagt, wir gehen jetzt weg von Metaprogramm. Ich möchte gerne nochmal wieder zurück zum Thema. Ich glaube, das ist aber schon mal ein paar gute Ideen, in welche Richtung das gehen kann. Ein weiteres Metaprogramm, das haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Das ist proaktiv-reaktiv. Was kennzeichnet proaktive und reaktive Muster, wenn wir jetzt über Training oder über Ernährung reden?
Ja, proaktive Menschen sind grundsätzlich, egal ob es jetzt eine neue Idee ist, ein Trainingsplan, den sie da haben, oder sind sehr handlungsbereit. Also da ist, für die hätten wir heute schon zu lange geredet. Die würden jetzt gerne mal langsam ins irgendwas machen können. Und der Reaktive, der hört sich gerade die Podcast-Folge an und denkt, okay, da würde ich gerne noch mal mehr drüber hören. Das würde ich gerne noch mal tiefer analysieren. Das heißt, so ein typischer Slogan für Proaktive ist Nikes Werbeslogan, weißt du, just do it, weil Nike keine Kleidung herstellt für Leute, die überlegen, wie es wäre, wenn man darüber nachdenken würde, eventuell mal zu laufen, sondern die stellen Kleidung her für Leute, die laufen gehen. Und du hörst dieses proaktiv und reaktiv auch schon in der Sprache. Weißt du, ein Reaktiver, der sagt wirklich, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber der sagt so Sätze wie, ja, ich habe auch mal überlegt, wie es wäre, darüber nachzudenken, wenn man sich vielleicht das Ziel setzen würde, mal einen Marathon zu laufen. Und der Proaktive sagt, du, ich habe mich beim Marathon angemeldet. Und du sagst, ey, du bist noch nie gelaufen. Und er sagt, ja, aber ich denke, das ist eine gute Sache. Weißt du, also auch da ist, es gibt, die Extreme sind immer kompliziert auf eine Art. Nur das ist der Wunsch, sofort irgendwas zu machen, auch bisschen in Ermangelung von Reflexion darüber, wann und wie und was ist gut. Und das andere ist, zu viel darüber nachdenken, zu viel träumen, wie es wäre, gelaufen zu sein, und zu wenig wirklich laufen.
Das ist spannend. Ich glaube, wichtig ist auch nochmal an der Stelle zu sagen, dass die meisten Menschen ja irgendwo dazwischen liegen. Wir nehmen immer die Außenpositionen als Beispiel, damit man das Muster erkennt. Ich glaube, die meisten von uns liegen dazwischen, aber die Proaktiven, die jetzt noch zuhören. Erstmal danke. Wir verstehen das Opfer, das du bringst. Wir kommen auch noch, wir haben ja auch ein paar Handlungsempfehlungen. Wie bekommen die Proaktiven, die jetzt noch dabei sind, Tempo in ihre Ziele, und wie kommen die Reaktiven vom drüber nachdenken, vom Weiteranalysieren dann wirklich ins Handeln?
Das geht wiederum wirklich auch nur über diese Ebene hinzu und von weg, weil die den stärksten den stärksten Handlungsdrang auslöst. Also ich empfehle jemand, der sehr reaktiv ist, wirklich irgendwo sichtbar und wahrnehmbar auch sein Ergebnis und auch seine tatsächliche Handlungsaufforderung präsent zu machen. Und sei es einfach nur ein Jetzt. Ich empfehle bei denen auch so gedanklich, um so ein bisschen mehr in die Proaktivität zu kommen, so Wortdoppel im Kopf zu haben. Einfach, wenn sie aufwachen, sich anzugewöhnen, das können sie erstmal mit einem Zettel am Bett oder so. Training jetzt. Nichts Kompliziertes, keine ganzen Sätze, sondern nur ein Impuls, der sie sozusagen bewegt. Wenn das ein Satz wird, eine Idee, ein Konzept, eine ganze Zielformulierung, dann sind die schon zu lost im darüber reflektieren. Und für die Proaktiven ist natürlich schon so, das muss natürlich nicht in ihrer aktivsten Zeit sein, aber zum Beispiel ein Whoop ist eine gute Sache und sich anzugewöhnen, einmal drauf zu gucken und sich die Frage zu stellen, okay, wie hart, wie intensiv sollte ich jetzt wirklich trainieren? Also so ein irgendetwas in die ganzen Aktivitätsroutinen zu integrieren, das einen Moment der Reflexion bedeutet. Und da ist Whoop oder Hurra oder was weiß ich oder Polar oder was, ich weiß nicht, Garmin, was immer richtig ist für den Einzelnen, ist total wertvoll. Gerade für den Proaktiven, der Gefahr läuft, ein Ticken zu überpacen, ein bisschen zu wenig reflektiert zu sein, das ist genauso schlecht, wie gar nicht in die Gänge zu kommen. Weil es bringt dir ja nichts. Weißt du, wenn ich habe einen Freund, der hat zu mir gesagt, du, ich habe mich jetzt für die Cyclassics angemeldet. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich habe dich noch nie Rennrad, ich wusste gar nicht, dass du Rennrad fährst. Sagt er, nee, ich habe mir jetzt ein Rennrad gekauft. Das Gespräch war irgendwie 7, 8 Tage vor den Cyclassics. Und er sagt, und ich bin jetzt die letzten Tage jeden Tag 50, 60 Kilometer gefahren. Dann sage ich, okay, das ist einfach keine gute Strategie. Das meine ich eben. Also kein Muster ist gut oder schlecht. Man kann die Muster super schnell verstehen. Weißt du, man weiß, was ist das Problem, wenn ich gar nicht reflektiere, sondern immer in die Handlung komme. Genauso wie man weiß, was ist das Problem, wenn ich immer so lange über alles nachdenke, bis keine Zeit mehr ist, um zu handeln. Und dann Krücken einzubauen, wie ändere ich das, ist wirklich relativ einfach mit gesundem Menschenverstand zu machen.
Der Schlüssel ist wirklich, sich da zu erkennen und zu beobachten, was ja auch ein faszinierender Prozess ist. Für alle auch nochmal hier der Tipp, die da tiefer einsteigen wollen. Du hast ja ein Buch drüber geschrieben, der Persönlichkeitscode. Und da ist das Ganze auch nochmal aufgeschrieben, was wir hier nur anreißen. Wir haben uns ja ein paar Programme hier rausgenommen. Es gibt insgesamt, wie viele Metaprogramme hast du da beschrieben?
Im Buch habe ich mit Juri Kalfen zusammen 10 Metaprogramme, die wirklich entscheidend sind für Fitness und Gesundheit, für Beziehungsgestaltung, für Verkauf. Also alles, wo du dich selbst und natürlich auch, wo ein Mehrwert drin liegt, auch andere Menschen dann zu erkennen. Aber es beginnt immer damit, check mal selber, weißt du, wo du stehst, weil dann weißt du auch, warum manche andere so komisch für dich sind. Das machen sie nicht, um dir auf die Nerven zu gehen, sondern sie haben halt einfach in dem Kontext, wo sie dich nerven, andere Metaprogramme als du. Weil guck, nehmen wir jetzt nur mal proaktiv, reaktiv. Wenn ich jetzt sehr proaktiv bin und ich mache mit jemandem etwas zusammen oder lebe vielleicht sogar mit jemandem zusammen, der sehr reaktiv ist, dann denke ich, Mann, weißt du immer mit deinem Zögern und Zaudern und Überlegen und so. Und der andere sagt immer, ja, du mit deinem Aktionismus, weißt du, immer muss alles jetzt und sofort und nie wird mal was zu Ende durchdacht. Klar sind beide genervt, aber wenn du einmal verstehst, es geht nur um Metaprogramme, dann wird es eben auch leichter in der Interaktion mit anderen Menschen, sich aufeinander einzustellen.
Ich kann dann leichter akzeptieren, wo der andere herkommt. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass jedes Metaprogramm auch seine Stärken mit sich bringt, die ja auch ein gutes Team bilden können, wenn zwei solche Menschen sich begegnen.
Ja, absolut. Ich habe mal die 49er für die Olympischen Spiele in London, habe ich die beiden Segler, die sich zusammen in einem Boot, die auch immer sagten, ja, das ist das kleinste Team sozusagen, weil sonst bist du alleine. Die sind zu zweit auf dem Boot und die haben super profitiert davon, dass sie Metaprogramme bei mir kennengelernt haben und sich gegenseitig darüber kennengelernt haben, weil ihnen erstens auch ja klarer wird, was kann ich vom anderen realistisch erwarten und was kann ich nicht erwarten. Das hilft schon mal. Und wenn dann eine Situation auftaucht, wo es schwierig gemeinsam ist wegen der Metaprogramme, haben beide stärker im Fokus, ja, und ich bin total dankbar, dass ich den anderen an Bord habe, weil der und dass er anders ist, weil sonst hätten wir die gleichen Stärken und die gleichen Schwächen. Das heißt, wir wären kein ausgewogenes, harmonisches Team. In einem Team, das ist ja die Krux auch in Berufen, du brauchst im Team unterschiedliche Metaprogramme und gleichzeitig macht das Zusammensein im Team manchmal ein bisschen schwieriger.
Ich habe noch ein weiteres Metaprogramm hier, was ich mit dir besprechen würde gerne. Und ich würde gern vorher noch mal ein bisschen rauszoomen und auch den Begriff der Metaprogramme und das Modell hinterfragen mit dir. Es wirkt ja doch, wenn man mal drüber nachdenkt, oder zumindest ist das ein Gedanke, den ich habe, manchmal ein bisschen künstlich. Da hat sich vielleicht jemand hingesetzt und gesagt, so, das sind jetzt Metaprogramme, die gibt es beim Menschen. Und es gibt auch Menschen, die das kritisieren, die sagen halt, ja, der Begriff der Metaprogramme ist ja nicht wissenschaftlich etabliert. Da gibt es ja andere Modelle. Was entgegnest du da?
Ja, Menschen sind unterschiedlich, in sich konstant. Und je häufiger sie ein Verhalten zeigen, desto leichter fällt es ihnen, das wieder zu zeigen. Metaprogramme, dieser Name kommt im Grunde einfach daher, dass man sagt, die sind mehr oder weniger Meta, also auf einer höheren Ebene. Man könnte natürlich auch, je nachdem, wie rum man guckt, sagen, auf einer tieferen Ebene zu unserem bewussten Denken, Fühlen und Handeln. Sie sind eben irgendwie Routinen, die stattfinden und den Rahmen unseres Denken, Fühlen und Handelns in bestimmten Situationen geben. Veränderbar und in sich trotzdem, wenn wir es nicht absichtlich verändern, ziemlich stark und konstant. Und da kommt der Name Metaprogramme her. Ob das jetzt jemand anders nennen will oder nicht, habe ich ehrlich gesagt ja keine Befindlichkeiten. Der ist nicht so ganz neu, nicht? Das hat Roger Bailey und Leslie Cameron Bandler haben das schon vor 45 Jahren so genannt. Ja.
Und ich muss sagen, ich habe die Metaprogramme und deswegen habe ich dich auch drauf angesprochen und gefragt, hey, wollen wir dazu nicht nochmal einen Podcast machen? Ich habe die selbst vor ungefähr 10 Jahren kennengelernt, um und bei, und muss sagen, ich habe sie als absolut hilfreich und nützlich festgestellt in der Art und Weise, wie ich mich selbst motivieren kann, wie ich selbst mein Verhalten beeinflussen kann, aber eben auch das, was wir schon angesprochen haben, in Beziehungen, in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen Menschen, auch um andere Menschen besser zu verstehen und besser auf sie einzugehen. Ich glaube, das ist jetzt natürlich nicht Thema dieses Podcastes, aber die jetzt zuhören und im Vertrieb tätig sind und ihre Kunden verstehen wollen, ich glaube, da ist es auch ein ganz wichtiges Tool. Und ich möchte jeden dazu einladen, die jetzt zuhört, das einfach mal auszuprobieren, damit zu arbeiten. Und vielleicht stellst du ja auch fest, dass es für dich unheimlich nützlich ist. Ich habe damals, da muss ich auch nochmal Credit geben, das kennengelernt, unter anderem über die Wiebke Lüth, die auch hier schon mal zu Gast war im Podcast. Und die Folge verlinke ich auch gern nochmal. Dir bin ich dankbar, dass wir da jetzt in der Tiefe drüber sprechen und auch, dass du dieses Buch geschrieben hast, der Persönlichkeitscode, denn mir ist kein anderes deutsches Buch bekannt, das das so prägnant auch wiedergibt, dieses Tool, das ich, wie schon gesagt, eben als besonders nützlich erachte.
Vielen Dank, Marc. Und mein beruflicher Hintergrund ist ja, ich war lange Zeit Vertriebsvorstand in einem MDAX-Unternehmen. Ich kann nur sagen, wenn ein Verkäufer aus einem Kundengespräch kommt und er kann mir hinterher nicht die wichtigsten 5, 6 Metaprogramme des Kunden sagen, dann hat er einfach entweder nichts verkauft oder nur Glück gehabt. Wir haben die Bedeutung für das, was wir heute besprochen haben, glaube ich, hinreichend klar gemacht. Und ja, auf eine Art ist es nur ein Modell. Und wenn du dich damit näher befasst dich selber kennenlernst und andere analysierst, wirst du sehen, dass es ein extrem hilfreiches Modell ist, um konkrete, verlässliche Ergebnisse zu erzielen für dein eigenes Denken, Fühlen und Handeln und in der Zusammenarbeit mit anderen.
Kann ich nur so unterschreiben, Ulrich. Einen Kritikpunkt, der, glaube ich, noch häufig geäußert wird oder der vielleicht auch jetzt bei dir, wenn du zuhörst und optional bist oder Gegenbeispielsortierer, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ist, ja, aber da verfalle ich ja total schnell ins Schubladendenken. Ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel zuhört und sagt, ja, ich bin aber der Optionale, dann kann ich mich auch einengen in meinen Verhaltensoptionen. Also zumindest liegt der Gedanke nahe. Die Frage ist ja, wie vermeide ich jetzt, wenn ich mich mit Metaprogrammen beschäftige, solches Schubladendenken und wie bleibe ich gleichzeitig flexibel im Umgang mit mir selbst und anderen Menschen?
Wie hat mal ein Professor so schön gesagt, also ein Medizinprofessor, vor der Behandlung steht die Diagnostik. Und es ist halt viel leichter, dich weiterzuentwickeln und zu verändern, in irgendeiner Form zu optimieren. Gerade an den Stellen, wo es dir bisher nicht so leicht fällt, irgendwie zum Beispiel dran zu bleiben oder sowas. Wenn du verstehst, was ist der Status quo? Und dafür helfen Metaprogramme. Das ist keine Typisierung. Du bist nachher nicht der rote, runde Lehrertyp, der in diesem Muster gefangen ist, sondern es hilft dir zu sagen, ah, okay, ich tendiere zum Beispiel bei meiner Trainingsgestaltung zu einer gewissen Optionalität. Jetzt die nächste Frage. Wo liegen damit meine Stärken? Zum Beispiel, dass ich auch, wenn du dann nicht auf den Wettkampf, das ist ein Problem, dass ich bin super prozedural im Sport. Und ich bin bis zu diesem Jahr einschließlich Skirennen gefahren. Und wenn ich irgendwo hinkam und es war nicht alles genau, plötzlich hat die FIS eine neue Regel erlassen und die jüngeren Damen starten vor den Herren im gleichen Kurs, ja, da flippe ich aus. Weißt du, das bringt so eine Regeländerung, das bringt bei mir alles durcheinander. Damit hätte der Optionale überhaupt kein Problem. Also, dass du verstehst, was ist deine Stärke, was ist deine Schwäche mit dem Metaprogramm und was kannst du machen, um die Schwäche bestmöglich sozusagen zu umgehen, also um trotzdem das bestmögliche Ergebnis zu haben. Und so optimierst du. Wenn du sagst, ja, Metaprogramme interessieren mich gar nicht, ja, wo fängst du dann an, dein Denken, Fühlen und Handeln zu verändern, wenn du keine Analyse hast von, wo sind eigentlich die Stärken und wo sind die Schwächen meines aktuellen Denken, Fühlen und Handelns?
Eine Stärke oder auch Schwäche beschreibt ein weiteres Metaprogramm. Da geht es um Bedürfnis nach Abwechslung oder auch Bedürfnis nach immer das Gleiche zu machen. Ich glaube, Gleichheit, Fortschritt, Unterschiedlichkeit oder Gleichheit und Unterschiedlichkeit hast du es genannt in deinem Buch. Wie beeinflusst dieses Muster unsere Motivation sowohl im Training als auch bei der Ernährung?
Also jemand, der, wie der Name schon sagt, jemand, der ein Unterschiedlichkeitsmuster hat, dem verlangt es nach einem hohen Maß an Abwechslung an sich in dem, was er tut und interessanterweise auch nach einem höheren Maß an Differenzierung. Also wenn jetzt alle Läufer, keine Ahnung, eine Garmin tragen, dann wird er sicherlich lieber eine Polar tragen. Und er wird, wenn nicht genug Abwechslung in seinem Ernährungsplan ist, nicht genug Abwechslung in seiner Trainingsroutine, wird er nicht zwingend die Abwechslung reinbringen, sondern er wird einfach die Motivation verlieren. Weil das die Frage, ob er sie reinbringt oder nicht, ist mehr eine Frage von optional und prozedural. Aber ob er noch motiviert ist mit dem, was er hat, das ist dann sehr abhängig von Unterschiedlichkeit, Fortschritt und Gleichheit. Jemand, der ein Gleichheitsmuster hat, der wird, wenn du dir dies Jahr seinen Trainingsplan anguckst und seinen Trainingsplan von vor 10 Jahren, wenn er die gleichen sportlichen oder ähnliche sportliche Ziele hat, wird den gleichen Trainingsplan haben und wird happy sein, den abzuarbeiten. Wenn er sich jetzt einen Trainer nimmt und der Trainer stellt wesentliche Elemente um, wird er damit erstmal nicht glücklich sein. Er wird auf die neuen veränderten Tage gucken und denken, oh, nee, das habe ich doch noch nie so gemacht. Dieser Faktor, dieses wie lange halte ich Konstanz sozusagen aus, bevor ich die Motivation verliere? Oder wie schnell verliere ich Motivation bei zu viel Veränderung? Ist natürlich für Themen, die über einen längeren Zeitraum gehen, relevant. Wenn du jetzt sagst, okay, ich laufe in 3 Monaten Marathon und ich bin insgesamt fit und ich habe einen Trainingsplan für die 3 Monate, dann kriegst du mit diesem Metaprogramm kein Problem. Wenn du jetzt 120 Kilo wiegst und du sagst, mein Ziel ist ein 10K oder ein Halbmarathon in 5 Jahren oder in 10 Jahren, dann macht es einen riesen Unterschied in dem Weg dahin, ob du ein Unterschiedlichkeitsmuster hast oder ein Gleichheitsmuster oder Fortschrittlichkeit. Also Fortschrittlichkeit heißt, es darf schon sehr ähnlich sein, sich aber progressiv entwickeln. Also ich fühle mich wohl, wenn die Grundstruktur gleich ist, aber es kontinuierlich zum Beispiel von irgendwas mehr und von irgendwas anderem weniger wird.
Aus Trainersicht kann ich sagen, da gibt es auf jeden Fall Wege. Wenn wir es vielleicht nochmal im Großen betrachten, gibt es ja auch, wenn wir über Kraft- und Ausdauersport reden, ganz unterschiedliche Trainingskonzepte. Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass sich im CrossFit, wo ja Teil des Trainingsmodells ist, dass man immer neue Trainingspläne oder Trainingsworkouts durchführt, dass sich da eher Menschen für begeistern können, die eher ein Unterschiedlichkeitsmuster haben. Die sagen, ich weiß gar nicht genau, was wir heute machen, aber ich weiß, es wird komplett anders sein als beim letzten Mal. Und dann freuen die sich drauf. Und andere sagen vielleicht, boah, nee, also letztes Mal war doch gut. Warum machen wir es heute nicht genauso wieder? Und das kann ich als Trainer natürlich auch einarbeiten, dass ich verschiedene Trainingskonzepte miteinander verbinde, dass ich die Trainingszyklisierung in Makrozyklen oder Mesozyklen, also nach ein paar Monaten dann eben anpasse und einen Trainingsplan ganz anders gestalte als vorher, der aber vielleicht trotzdem den gleichen Trainingseffekt bringt. Hast du da noch Ergänzung zu, wo vielleicht Menschen sich da ein bisschen im Weg stehen oder was sie noch tun können, um da mit ihren Programmen zu arbeiten?
Ja, also ich glaube, und das ist ein natürlicher Trend, den wir auch beobachten, wie du auch sagst, am Beispiel CrossFit. Ich glaube, dass die Menschen mit einem Unterschiedlichkeitsmuster, die sind vor 15 Jahren haben die häufig oder 20 Jahren haben die so Stadtläufe gemacht. Dann sind sie irgendwann zum Triathlon gegangen. Dann haben sie CrossFit gemacht. Jetzt machen sie High Rocks. Und das ist ganz normal. Das ist für jemand, also nicht nur, ich will damit sagen, nicht nur die Trainingspläne, sondern auch die Ziele können natürlich die Muster bedienen. Oder wenn du sagst, das ist mir jetzt irgendwie langweilig geworden, nimm dir ein anderes Ziel in dem gleichen Rahmen. Weißt du, im Sportbereich, im Ernährungsbereich, das hilft natürlich auch, weil zu dem neuen Ziel passen natürlich wiederum auch neue Strukturen irgendwie gut. Auch das bringt eine Unterschiedlichkeit rein. Und jemand, der ein Fortschritts- oder ein Unterschiedlichkeitsmuster hat, dem kann ich eben auch super dringend empfehlen, sich mit einem guten Trainer zusammenzutun, der einfach auch in der Lage ist, selbst wenn es auf der Hauptspur immer das Gleiche ist, das halt mit wahnsinnig viel Abwechslung zu füllen, weil es ja doch auch ganz unterschiedliche Wege zu am Ende mehr oder weniger gleichen oder ähnlichen Ergebnissen gibt.
Ein Muster würde ich gerne noch anreißen, Gegenbeispiel sortieren. Das hast du eingangs erwähnt bei dem Beispiel mit dem Spitzensportler, der mit dem Gymnastikprogramm Schwierigkeiten hatte und dem du dann gesagt hast, naja, du machst das ja nicht. Und auf einmal hat er es gemacht. Was ist das für ein Programm?
Das kannst du ehrlich gesagt auch häufig auf Familienfeiern beobachten. Wenn du eine Geschichte erzählst, dann gibt's die eine Gruppe, die sagt, nee, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Also das ist ganz anders. Und es gibt Leute, deren erster Impuls ist zu sagen, ja, ganz genau, das ist mir auch mal passiert. Und dann erzählen sie eine Geschichte, wo du dich fragst, okay, wo ist die Gemeinsamkeit zwischen deren Geschichte und der Geschichte, die du gerade erzählt hast? Das eine ist das Bestreben und der Wunsch nach dem, was ist das Gleiche, was ist das Gemeinsame zu suchen im Erleben, im Erzählen und ich weiß nicht was. Und das andere ist einfach dieses innere Bedürfnis, also Die meisten Pubertierenden sind Gegenbeispiel-Sortierer zu ihren Eltern. Und da kommen dann auch interessante Sachen. Die sagen dann sowas, ja Papa, ich will ganz anders sein, so wie meine Freundin auch. Bedeutet, sie wollen anders sein zu dir und genauso wie ihre Peer Group. Also sie sind Gleichbeispiel-Sortierer zu den gleichaltrigen Gleichgeschlechtlichen und sie sind Gegenbeispiel-Sortierer zu den Eltern. Und das scheint die Natur in der Pubertät auch extra sozusagen als Abnabelungshilfe so eingerichtet zu haben. Mark hat bis dahin ja noch ein bisschen.
Mit meiner Tochter, ja.
Bis seine Stimmt. Tochter da ist. Ja. Und kann sich darauf schon mal sehr freuen. Also alle Hörer, die Hörerinnen, die pubertierende Kinder haben oder hatten, wissen, was ich meine. Und da ist das ist natürlich einfach zu bedienen. Das größte Problem ist, wenn jemand zu sich selbst Gegenbeispielsortierer ist. Wenn jemand sich irgendwas vornimmt und dann der nächste Impuls ist, ja, das mache ich auf keinen Fall. Okay, das ist vielleicht eine schräge Struktur. Und wie kommt man da raus? Ehrlich gesagt, ein bisschen wie James Clear in Atomic Habits so schön beschreibt, Bewusstheit ist ein wichtiger Schritt. Also merken, das ist so eine Form von Selbstsabotage. Also ich mache auf jeden Fall nicht, was ich mir selber vornehme. Wenn du das Muster bei dir erkennst, obacht und dann darfst du mehr, und wie immer kommen wir zurück auf hinzu und von weg, darfst du mehr erkennen, wie wertvoll es ist, was du dir vorgenommen hast, was du damit erreichen kannst, wofür du es dir vorgenommen hast und es dann auch machen, selbst wenn sich das im ersten Moment irgendwie komisch anfühlt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Im ersten Moment. Dieses Programm funktioniert als Impuls und ich kann diesem Impuls natürlich nachgeben, kann aber auch mich, wie du gerade erwähnt hast, auf meine Vision besinnen oder meine Ziele und dann nach diesem Impuls eine andere Entscheidung treffen.
Und das gilt im Grunde für jedes Metaprogramm. Weil guck, in anderen Kontexten hast du schon andere Metaprogramme. Also du kannst alles. Wenn du super relaxed bist, wenn du dir deiner Ziele bewusst bist, weißt, warum du sie erreichen willst und warum du die Probleme, die sonst entstehen, warum du die vermeiden willst, dann kannst du alles machen. Trotzdem wird sich, wenn du jetzt zum Beispiel dich an eine Prozedur hältst, obwohl du eher optional bist, wird sich das im ersten Moment komisch anfühlen, heißt nicht, dass du es nicht trotzdem machen kannst und heißt auch nicht, wenn du dann in den positiven Feedback-Loop kommst, ne? Wenn du plötzlich sagst, oh, ich halte mich an meinen Trainingsplan, jetzt kriege ich bessere Ergebnisse. Marks Beispiel mit dem Alkohol und dem Whoop, wow, weißt du, jetzt sehe ich, das ist jetzt jeden Tag gut, ich regeneriere viel besser. Auf einmal wird neues Verhalten sozusagen belohnt, bestärkt und wird dann auch zum Teil deines neuen Seins. Das ist dieses Lernen und Verändern. Nur der erste Impuls, den dürfen wir halt wirklich kontrollieren lernen. Da geht immer wieder die Kernmotivation aus. Warum sollte ich das tun?
Lass uns zum Ende nochmal darüber sprechen. Es gibt ja Metaprogramme, die vielleicht nicht so dominierend sind für das Verhalten und andere, die sehr stark das eigene Verhalten bestimmen. Gibt es jetzt für unsere Zuhörer zwei oder drei einfache Möglichkeiten, um die eigenen dominierenden Muster für sich zu erkennen? Vielleicht jetzt aus diesem Gespräch schon rauszugehen, aus diesem Podcast rauszugehen und verändert in diesen Tag reinzugehen?
Die wir heute angesprochen haben und auch wie man sie erkennt, also sich selber fragen, triggert mich eher die Möglichkeit, irgendwas zu erreichen? Oder gucke ich immer auf, was sind hier die Probleme und wie kann ich die loswerden? Also hinzu oder weg von. Dieses wäge ich eher gerne ab oder werde ich schnell ungeduldig, wenn eine Erklärung zu lang ist und komme lieber ins Handeln, also proaktiv, reaktiv. Dieses bin ich fein damit, wenn Dinge einfach sehr lange, Monate, Jahre sehr ähnlich bleiben oder gleich und irritiert mich vielleicht sogar eine Veränderung oder brauche ich Abwechslung? Damit habe ich ja schon mal 3, 4 richtig relevante, also optional, prozedural, darüber haben wir viel gesprochen, gerade für diese Themen Ernährung und Fitness, glaube ich, sind das mit die wichtigsten Programme. Es gibt natürlich andere Sachen, sowas wie People oder Task. Also machst du zum Beispiel, wenn ich dich fragen würde, auf eine Art, was löst in dir größere Motivation aus? Praktisch das Ergebnis. Ergebnis, ein bestimmtes Ergebnis, wenn du einen Wettkampf machst oder wenn du dich auf die Waage stellst oder. Oder das Gefühl, das du damit hast und das Gefühl, was du damit auch in den Augen und in dem Denken, Fühlen und Handeln anderer auslöst. Also orientiere ich mich mehr an Zielen, Ergebnissen, Strukturen auf eine Art, aber nicht im Sinne von optional prozedural, sondern System. Oder bin ich mehr auf Menschen, Gefühle, Empfindungen fixiert, die eigenen und die von anderen? Was natürlich auch einen großen Unterschied macht, nicht so sehr in meinem Modell von Welt für dieses Thema Fitness, aber natürlich im beruflichen Kontext, im Beziehungskontext macht das halt einen riesengroßen Unterschied. In dem Buch haben wir im Grunde wirklich relativ leicht dargelegt, wie du auch schon an Beispielgeschichten erkennst, tendiere ich mehr zum Denken, Fühlen und Handeln der einen Person oder mehr zum Denken, Fühlen und Handeln der anderen Person? Und dann weißt du automatisch, das ist ein sicheres Zeichen, was ist dein Metaprogramm? Und dann führen wir die Stärken und Schwächen auf. Also worin bin ich dann gut und wie kann ich das auch nutzen? Und worauf darf ich achten? Bei Ernährung, bei Training, in Beziehungsgestaltung, im Vertrieb. Wo sind die Fallstricke praktisch meines Metaprogramms und wie kann ich die umgehen? Ich glaube, dass es uns ehrlich gesagt recht gut gelungen ist, also bei aller vergeblichen Bescheidenheit, da eben auch die Selbsterkenntnis und auch den Nutzen, den Mehrwert daraus, was mache ich dann, wenn ich mich erkannt habe, reinzulegen.
Dem kann ich mich nur anschließen, Ulrich. Ich will nochmal ein Plädoyer abgeben für euer Buch, der Persönlichkeitscode, verlinken wir auch in den Shownotes. Spiegel-Bestseller, verdient. Jetzt würde mich am Ende nochmal interessieren, welches deiner eigenen Metaprogramme, Ulrich, hat dich am meisten überrascht und wie nutzt du dieses Metaprogramm heute in deiner Arbeit oder auch privat?
Ja, also tatsächlich bin ich einigermaßen stolz darauf, in den meisten Kontexten sehr prozedural zu sein. Das geht häufig mit einer Form von wahrgenommenen Selbstdisziplin einher, was nicht immer was mit Selbstdisziplin zu tun hat, sondern was damit zu tun hat, dass ich einfach die Schritte zum Ziel relativ konsequent abarbeite. Was mich dann nur so erschreckt hat, ist, dass mein Trainer dann sagte, weißt du, das ist wirklich toll, ich gebe dir irgendwas, du machst das und auch mit der Konsequenz und. Aber wenn wir irgendwo sind, weißt du, und die Torstange, also ich bin Slalom, Ski-Alpin Slalomfahrer, die Torstange steht ein bisschen schräg oder der Boden ist ein bisschen anders, der irgendwas ist mit dem Lift oder du musst 5 Minuten länger am Start warten, weil sich der Vorläufer davor verletzt hat oder. Das bringt dich einfach komplett, Ulrich, aus dem Tritt. Das nervt. Und naja, ehrlich gesagt, das war mir gar nicht so bewusst, als er es angesprochen hat, weißt du, als dann die nächsten 2, 3 Momente kamen, wo ich gesagt habe, okay, stimmt, das ist jetzt echt blöd und auch peinlich. Aber wie gesagt, du bist dann ja nicht Gefangener deines Metaprogramms. Wenn du das einmal erkennst, wenn jemand entweder im Außen so nett ist, das für dich rauszuheben oder du dich selber kennengelernt hast und auch wirklich dich fragst, was sind die Stärken? Und was sind die Schwächen? Dann erkennst du das eben auch selbst. Und dann kannst du tun, was möglich und nötig ist, um eben auch damit gut umzugehen. Das war für mich wirklich, als das so rauskam, ist jetzt schon ein bisschen her, aber da, okay, nur prozedural immer ist halt auch nicht richtig.
Hast du für uns zum Abschluss noch eine Geschichte, vielleicht mit einem schönen Aha-Moment mit einem deiner Klienten oder auch Athleten, mit denen du zusammengearbeitet hast?
Ja, ich habe eine ganz niedliche Geschichte ich habe 2 Brüder, die beide super erfolgreich geschwommen sind. Also wie gesagt, 2, 3 Olympiaden und auch wirklich gut, auch beide Weltrekordhalter in jeweils einer ihrer Disziplinen und mit Weltmeistertitel und so. Und ich meine, es sind Brüder und die haben das alles ihr Leben lang immer zusammen gemacht. Aber es ist eine schöne Geschichte für die Unterschiedlichkeit von Menschen, weil ich sage zu dem einen, okay, was brauchst du, um das nächste Rennen einfach in deiner absoluten Bestform abzuliefern? Und er sagt, ich brauche totale innere Ruhe und so ein inneres Gefühl von Gewissheit, dass ich das kann. Und wenn ich das spüre, dann weiß ich, ich bin richtig stark. Und dann sage ich zu seinem Bruder, okay, was brauchst du? Und er sagt, die Startliste. Sag ich, wofür brauchst du die Startliste? Und da sagt er, ich muss wissen, wen ich vernichten muss. Und dann sage ich, okay, weißt du, auch mit so einem aggressiven Unterton, ich bin erstmal so ein bisschen einen Schritt zurückgegangen. Und jeder braucht, was er braucht. Und das ist nicht gut und nicht schlecht, das ist nicht richtig und nicht oder falsch, sondern wir sind unterschiedlich. Und zu erkennen, wie wir sind, was wir brauchen und auch was jemand anderes braucht, mit dem wir zusammen leben, zusammen trainieren, zusammen arbeiten, zusammen im Team sind, ich weiß nicht was. Das ist halt so super wichtig, damit das Leben leicht wird.
Vielen Dank für deine Zeit. Was für eine fantastische Geschichte. Ulrich, du hast das Schlusswort. Stell dir vor, du könntest auf den Smartphones der Menschen da draußen, nicht nur denen, der zuhören, sondern alle Menschen, eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da?
Ich glaube, da würde stehen, wie dient das, was du gerade tust, dem, was du langfristig erreichen willst?
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.